Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es heute so viel wird. Worüber haben wir gesprochen, Markus? Hast du ein Ding?
Ich habe mein Reisetagebuch aufgemacht von verschiedenen Konferenzen, wo ich etwas darüber erzählt habe. Wir haben gar nicht so furchtbar viel an Fundstücken, aber.
Ja, wir haben die in den Check-in gepackt, unter anderem mit Lösegeld und Consent Managern und welche Probleme wir eigentlich lösen wollen. Und dabei würde ich
Neue
sagen,
Kategorie Smalltalk. Bis gleich.
ja.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zu Beyond Page Views, deinem Lieblings-Analytics-Podcast. Wir sind wieder da und wir, das heißt virtuell neben mir.
Markus Bersch, hallo zusammen.
Und mein Name ist Michael Janssen und einmal im Monat schnacken Markus und ich über alles, was uns so umtreibt im Rahmen von Webanalyse, Tracking, Tools etc. Und so auch heute wieder. Und wir haben ein pickepackevolles Programm, wenig Fundstücke, aber drumherum haben wir relativ viel gefunden, finde ich. Und darum springen wir mal direkt rein ins Housekeeping.
Okay, springen wir ins Housekeeping. Erster Tagesordnungspunkt wäre nur zu vermelden, dass das UET Consent Mode Tech Template jetzt auch über die Community Gallery verfügbar ist. Für diejenigen, die es vielleicht manuell installiert haben sollten, die können das jetzt austauschen, wenn sie mögen. Es gibt aber wahrscheinlich keinen großartigen Grund, das jetzt regelmäßig zu aktualisieren. Und außerdem hat Simon das ja auch in seinen Consent Mode Template eingebaut. Ich habe das einmal ausprobiert. Das hat aus irgendeinem Grund bei mir nicht funktioniert, obwohl ich nicht herausgefunden habe, warum. Ich habe sogar im Code nachgeguckt. Ich sehe auch keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte. Aber wie auch immer, das wird bei euch wahrscheinlich besser funktionieren als bei mir. Und dann ist das Thema auch schon abgehakt.
Noch nicht ganz. UET steht ja für Microsoft Ads, also der Microsoft Consent Mode, für diejenigen, die nicht wussten, was UET ist. Und aber ich glaube, die meisten brauchen das Ding auch gar nicht, oder? Wenn du zum Beispiel, glaube ich, so User-Centrics, Cookie-Bot etc., die geben den Consent Mode ja automatisch schon vor in ihrem
Tool. Ja, aber ich habe noch von keinem Consent Management Tool gehört, wo man das für den Microsoft Ads Consent Mode, also den UET Consent Mode, machen kann.
Ich meine, ich hätte es letztens gesehen, das lief automatisch mit.
Ja, also kann sein, dass bei User-Centrics da jetzt inzwischen auch ein zweiter Haken oder sowas ist. Wäre ja auch sinnvoll. Die haben es für die eine Plattform gelöst, dann sollte es die andere auch tun.
Ja. Da hatte ich dann noch einen Gedanken dazu. Ach ja, hast du inzwischen, ich habe mal irgendwo zwischendurch was gelesen, dazu von wegen, dass wenn man das, du kannst da den Consent Mode schicken als Init, wie nennen die das in echt? Als Default nennen die das und als
genau,
Update.
Ja.
Und wenn man mehrere Defaults schickt, soll es irgendwo Probleme geben.
Also auf einer Seite mehrere.
Ja, ja.
Ja, ich wüsste nicht, warum man das tun sollte, aber ja,
weil UserCentrics eventuell den Default setzt am Anfang?
Ich glaube, UserCentrics ist eines der wenigen Tools, die das selber gar nicht machen, sondern sagen, du sollst das in Code einbauen, damit das auf jeden Fall gesetzt ist, bevor irgendwas passiert. Wenn ich mich recht entsinne. Aber man kann nicht alle Consent-Tools im Kopf haben.
Auf keinen Fall. Haben wir mal nachher ein paar lustige
Aber ich sag mal, wenn du schon Cookie-Bot oder so hast, die machen das, glaube ich, die machen auf jeden Fall auch Default und dann ein Update, wenn ich mich, ich glaube, ich habe heute noch eins gesehen. Und wenn du es dann auch eingebaut hast und ich wüsste nicht, was da Schlimmes passieren soll, aber ey, es passieren so viele schlimme Dinge, würde mich nicht wundern, wenn das auch irgendwelche Wechselwirkungen hat, die man sich nicht vorstellen kann. Aber da kommen wir ja später noch zu.
Zu vielen lustigen Wechselwirkungen. Genau, und dann haben wir einen Kommentar bekommen.
Genau, ein Kommentar. Tom empfiehlt einfach bei Patrick Klingberg vorbeizuschauen und da den Twitch-Kanal zu kapern.
Entern.
Dann würden wenigstens Leute das mitkriegen. Die Idee ist gar nicht so schlecht, vielleicht frage ich ihn mal.
Ja, ich war ja schon mal bei Patrick vor einem Jahr oder so auf seinem Twitch-Kanal. Aber das Ding ist ja, Tom oder für alle anderen, die das nicht ganz, wo wir das nicht ganz rübergebracht haben, es geht ja eigentlich darum, dass wir ja eine Idee haben für Inhalt und dann den passenden Kanal gesucht haben. Wir wollen nicht zwingend Twitch bespielen. Ich glaube, das ist, also wir wollen nicht zwingend irgendwie Twitch machen oder, sondern wir haben ja sozusagen live basteln, das war so die Idee, auf Twitch das zu machen. Das werden wir wohl auch noch machen, aber gut Ding will Weile haben.
So sieht's aus.
Also, aber danke für den Vorschlag und bei Patrick kann man immer wieder vorbeischauen. Marketing am Morgen, am Freitagmorgen um 10 Uhr immer. Und wer noch ein Prime-Abo hat, kann auch seine Prime-Taler da lassen, kostet nichts und dem Patrick dann sozusagen ihn verloren. Ich weiß nicht, wie das heißt, wenn man das da abgibt, seine Taler, seine
Bank. Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich kann man aber. Bist du dann ein Sponsor oder so. Kann ich dir aber nicht sagen.
Gut.
Ja, und du warst Tom wünscht sich vielleicht auch einen virtuellen Analytics-Stammtisch, einen regelmäßigen, da bin ich mir gar nicht so sicher. Oder ich habe es absichtlich missverstanden, aber auch da, keine Ahnung. Es gibt ja zu allen möglichen Themen virtuelle Stammtische, wenn da einer jetzt sich berufen fühlt, einen virtuellen Web-Analytics Thursday Evening oder sowas zu veranstalten, dann kann er das gerne tun. Aber ich mach's nicht.
Nee? Nee. Okay, aber was du machst, ist ja auf Konferenzen gehen. Viel, viel mehr als ich, weil ich habe dieses Jahr nur eine Konferenz, und zwar den SEO Day. Du hast viel, viel mehr. Du bist ja dauernd unterwegs, als wenn du irgendwie jetzt eine Bahncard 100 hast. Oder wie kommst du zu den ganzen Konferenzen hin? Ist das Bahn?
Also da, wo ich hinkomme, komme ich ehrlicherweise mit dem Auto hin.
Mhm.
Und das, was ich dieses Jahr gemacht habe, vom SEA-Camp abgesehen, waren ja eigentlich ausschließlich Analytics-Veranstaltungen. Also diese typischen Konferenzen, da gehe ich jetzt einfach auch nur als Besucher auf den SEO-Day, damit wir uns mal auf der gleichen Konferenz befinden. Aber ansonsten war das halt ausschließlich Measure-Camps oder jetzt eben der Analytics-Pioneer-Summit in München vor 2 Wochen.
Ja, wie war's?
Supi-dupi.
Cool.
Ich weiß gar nicht,
wie. Nein, erzähl mal.
Also die Location ist halt schon irgendwie ein Knaller und durch dieses ganze Sportthema, das hat sich dann auch so ein bisschen durchgezogen. Ich glaube, Patrick und Markus haben da auch ganz ordentlich in die Tasche gegriffen und oder die Sponsoren vermutlich auch, haben dafür aber ordentlich Sichtbarkeit bekommen. Es wären wahrscheinlich mehr Leute da gewesen, wenn nicht angekündigt wäre, würde das Bayern komplett Latt untergeht. Das ist ja Österreich teilweise auch tatsächlich passiert an dem Wochenende vor 2 Wochen. Aber da zumindest in München sind wir ganz gut weggekommen. Es hat natürlich geschifft den ganzen Tag und es war nicht schön. Aber es gab jetzt keine An- und Abreiseprobleme. Aber ich kann mir denken, dass Leute einfach befürchtet haben, die kommen da nicht hin oder die kommen da hin und kommen nachher nicht mehr wieder weg. Das hat ein paar Leute abgehalten, aber dennoch waren, ja, ich bin schlecht im Schätzen, aber lass mal so vielleicht um die 300 Leute da gewesen sein.
Ja, super.
Und das Vortrags-, das Sessionboard war pickepacke voll. Da war also jetzt keine großartige Scheu. Die Vorträge waren ja im Prinzip in den Zuschauerrängen. Mhm. Und ich war total skeptisch, ob das überhaupt funktioniert, aber es hat's. Also man ist jetzt nicht großartig gestört worden von den Bühnen rechts und links, wenn man da jetzt in so einem Vortrag gesessen hat. Da ist jede Menge rundherum veranstaltet worden, Rahmenprogramm, en masse, Essen vom Feinsten, hinten raus gab es irgendwie riesengroße Burger noch für jeden. Ich habe mal den Patrick gefragt und der sagte, ja, die wollten Mini-Burger machen, hat er gesagt, könnt ihr nicht gescheite Burger machen, aber dass es so Riesendinger sind, hatte keiner mit gerechnet. Aber das war eben, gehörte mit zu den Highlights einfach hinten raus. Ne? War ein anstrengender Tag und die Leute, die dann noch richtig hungrig waren, die konnten dann ordentlich reinhauen. Alles hat dann cool. Da vor Ort stattgefunden. Der LED-Boden, alles rundherum war wirklich riesengroß und perfekt aufgezogen. Und ja, gerne wieder nächstes Jahr.
Ja.
Wo auch immer es dann stattfinden wird.
Ja, ich habe ein Foto gesehen und da standst du vor so einem Roll-Up-Display, was aber falsch rum war. Waren da die Nummern des sozusagen Vortragsbereichs oder warum war das falsch rum? War da was drauf, was du nicht mochtest irgendwie?
Ein Roll-Up-Display, wo alles falsch rum war? Keine Ahnung.
Was komplett, also ein Foto von dir beim Vortrag
ja.
Und
ja.
Hinter dir war ein Roll-Up-Display und das war aber, die bedruckte Seite war Richtung Innenraum.
Ach so, ja gut, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe gesagt, falsch rum auf den Kopf. Nein, das waren die Sponsorennamen, nach denen auch
für die Raum.
Bühnen benannt war. Das heißt, okay. Bei mir stand wahrscheinlich sowas wie Thelium verkehrt rum drauf.
Ja.
Damit man vom Innenraum aus sehen konnte, wo die Thelium-Bühne ist.
Okay,
das war
ich hatte gewundert. Ich dachte schon, du hättest irgendwas Doofes drauf gesehen und
da ne, hab's jetzt rumgedreht. Nein,
genau. Nein, alles. Hätte ich dir zugetraut.
nein, ist nicht passiert. Ja, dann, ich glaube, jeder hatte einen großartigen Tag. Den großartigsten Tag hatte Gunnar Griese. Der hat dann im Prinzip alles gewonnen, außer den 300 € Amazon-Gutschein. Also der hat in der Halbzeitpause, hätte ich fast gesagt, da gab es so ein Wettschießen von der Mittellinie, wer zuerst den Korb trifft von der Mittellinie, der kriegt eine PlayStation 5. Wurf 9 war Gunnar, fertig. Am Anfang hatte der schon irgendwie einen der 4 Analytics Pioneers Awards mitgenommen für in der Kategorie Blog. Abends hatte der dann noch irgendwie den den beliebtesten aller Vorträge. Man konnte irgendwie so Punkte draufkleben und hatte die meisten Punkte auf seinem Vortrag. Hatte was gemacht zum Pantheon, also diesem GitHub-Repository von Google, wo diese ganzen mit nach Göttern benannten Tools drin sind, aber die wir auch schon geredet haben, aber die ich mir noch gar nicht angeguckt habe. Er aber schon und muss dann einen coolen Vortrag darüber gehalten haben, den ich leider nicht gesehen habe, weil ich in einem anderen war zu der Zeit. Und ich hatte die zweitmeisten Punkte, hat freut mich, habe auch ein bisschen Lego mitgenommen. aber das Lego alleine war jetzt nicht das Wichtigste. Waren ganz viele tolle Gespräche, jede Menge Zeit dafür. Und das war der Analytics Pioneer Summit.
Aber es reichte dir nicht und dann bist du gleich nächstes Wochenende dann zum Measure Camp Berlin gefahren.
Und dann war ich jetzt genau an diesem Wochenende im Measure Camp Berlin, was auch sehr schön war. Wir hatten nämlich, obwohl das so nicht planbar war, wohl den letzten Sommertag in Berlin mitgenommen. Das heißt, auch nach den ganzen Sessions wurde ja wieder gefeiert, feuchtfröhlich und mit was zu essen draußen. Und das konnte man tatsächlich auch dann bis Mitternacht sehr gut aushalten.
Cool.
Nicht unbedingt im T-Shirt, aber so. Und alle sagten dann schon, ja, morgen Abend kannst du das vergessen, dann wird das nicht mehr gehen. Und eine Woche vorher wäre es auch nicht gegangen. Ne? Also das war einfach vom Timing her super. Der ganze Rest hat auch gestimmt. Organisation ist halt relativ eingestimmt. SumUp als Veranstaltungsort war auch nicht das erste Mal. Das heißt, da waren jetzt auch keine großen Überraschungen dabei. Und hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, cool. Ich werde jetzt nochmal nach Brüssel fahren und dann war das meine Measure Camp Reisen dieses Jahr.
Ja. Dann können wir schon mal für Dezember vor meiner 100 Dezember Folge, da wirst du mal sagen, dein Ranking an Konferenzen oder Unkonferenzen.
Und dann ja, zumindest bei denen, wo ich war, kann ich ja was zu sagen.
Natürlich.
Bestimmt ganz denen, viele geile andere Measure Camps. Das ist ja, sagen wir mal,
davon abgesehen. Inflationär geworden.
Ja, aber die Leute haben halt Bock drauf. Ne?
Nee, es war auch nicht negativ.
Und auf jedem Measure Camp, auch auf diesem, es wird ja oft gefragt, wer ist zum ersten Mal dabei, tralala, Handzeichen oder Slido oder was auch immer. Diesmal war es wieder so eine Online-Umfrage bei Slido. Und da waren auch wieder ein gutes Drittel oder knapp ein Drittel waren Newbies, also First-Timer. Und das ist halt oft so. Und da die Measure Camps ja nicht explodieren an den Teilnehmerzahlen, würde das dann ja eigentlich bedeuten, dass Leute zum ersten Mal kommen und danach nie wieder. Sonst müssten wir eigentlich immer mehr Teilnehmer haben. Aber wir haben stattdessen einfach immer mehr Measure Camps. Das ist der Punkt. Und man kann nicht zu allen Measure Camps gehen, wenn man nicht Markus Stade ist.
Ja, wobei mit dem Explodieren, also es war jetzt ja, London war ja parallel zu Berlin.
Das war parallel zu Berlin,
das genau,
mit 800 Nasen. Und trotzdem hatten wir in Berlin noch genug.
Ja, ja, aber das nimmt halt auch Druck von London weg, wenn einige in Deutschland bleiben.
Ja, 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 sicher.
Also das meine ich nur von denen, nicht aus allen Nähten platzen, aber ja. Ja, bist sehr bewegt. Und jetzt erstmal zu Hause ein bisschen ausruhen?
Genau. Und sind noch ein paar Sachen,
die man
von zu Hause aus machen kann. Also ein paar virtuelle Geschichten. Aber da kommen wir ja auch nachher noch dazu.
Ja, sehr schön. Das war zum Haus. Wir haben jetzt eine neue Rubrik der Smalltalk, wo wir noch so ein paar Themen haben, die nicht ganz Weblösung sind. Ich bin jetzt Hybrid, Markus. Ich bin ja gespannt, wie die Aufzeichnung funktioniert. Ich bin jetzt hier LTE und DSL parallel von der Telekom nach langem Hin und Her. Zwischendurch in Videokonferenzen immer mal wieder schwächeres Signal gehabt. Fand ich sehr merkwürdig, wobei ich jetzt eigentlich mit 1 Milliarde Mbit hier unterwegs sein sollte.
Ja, aber ist das jetzt so ein Speedboard-Hybrid-Router oder sowas? Oder?
Den hatte ich davor, der hat dann immer hin und her geswitcht, wenn es kaputt ging und so.
Genau, was scheiße ist, genau.
Dann ich scheiße. Nee, ich habe jetzt im Rechenzentrum bei der Telekom ist jetzt ein Tunnel für mich.
Ah, okay.
Wo die beiden sich wieder verbinden, die laufen parallel tatsächlich. Das ist so ein dicker LTE-Router, den man draußen ins Fenster klebt, so eine weiße Kiste und das soll tatsächlich jetzt für weniger Ausfälle sorgen. Weil ich habe ja oft mal Ausfälle gehabt, ich kriege auch keine
Channel-Bundling
50 Mbit große. Und so. Genau. Obwohl das gar nicht so teuer ist. 8 Euro mehr zahle ich dafür. Das fand ich immer so ganz knackig, also ganz nett. Wobei die sagen, für meinen Tarif gibt's das nicht, bla bla. Also scheinbar doch. Und dann habe ich noch ein Thema und zwar Kopfhörer. Ich habe heute neue Kopfhörer auf, ich habe Mickey-Mäuse auf zum ersten Mal. Weil ich mich das mal nervt, wenn der Sound aus den Ohren dann im Mikrofon landet und ich ja die Nachbearbeitung mache, die Production sozusagen, unser Producer bin. Und beim letzten Mal hatte ich ja noch die in den Ohren drin, die mit den, die Schnurlosen, den Ohren und so. Und nachdem ich dann, nach unserer Aufzeichnung, als ich dann das abgemacht habe, wir hatten ja 2 Stunden, 2,5 waren wir, glaube ich, insgesamt im Call drin, dann waren meine Ohren waren immer noch so dumpf innen drin. Da sind beide dieser Dinger im Ohr stecken geblieben, diese im Ohr stecken bleiben sollten.
Ja, ja, okay.
Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist ja ein Scheiß. Und seitdem habe ich
jetzt... Die heißen, glaube ich, ganz offiziell Gumminöppel.
Ja, genau, diese Gumminöppel, genau. Nee, und dann bin ich jetzt tatsächlich, und ich habe da auch solche Over-Ears fürs Fahrradfahren, das ist super, dann hört man auch, was draußen so um vor sich geht. Wenn die Hunde bellen und so, hört man das dann auch und nicht nur, wenn man so im Ohr was drin hat.
Ja, es ist halt, du hast keine Finger in den Ohren stecken, ne? Es gibt schon
Unterschiede. Ja, also die Over-Ears finde ich super. Also ist doch jetzt, nachdem ich die gekauft habe, erfahren, dass das jetzt wohl bald Trend ist, dass jetzt alle die Over-Ears haben.
Ja, ist das nicht schon längst so? Ah, ich bin von Trends, habe ich keine Ahnung.
Nee, und auch mit Knochenschall oder wie das Zeug das heißt, dass man dann so, also nicht die hier, sondern die wirklich, ja, die nur drauf sitzen, die, also
ja,
wo du drumherum weiß, alles
genau
hörst.
Die mit dieser Induktionsgedönsrads-Kram.
Irgendwas. Genau, ja. Also von daher habe ich jetzt alle Arten von Kopfhörern, glaube ich, bald durch. Das sollte bereichen. Und dann habe ich jetzt gemerkt, so Zapier, Make und wie sie nicht alle heißen, das irgendwo hakst doch da immer. Hast du noch irgendwas, was du irgendwie sowas halb
auf dem Sitz laufen lässt? Ich habe ein paar Sachen, die laufen. Ja, bei Zapier habe ich gar nichts am Laufen, aber Make makes bei mir was.
Ja.
Und irgendein anderes Ding, glaube ich, auch noch. Müsste ich jetzt nochmal nachschlagen, was das für Teile sind, aber das sind so ganz einfache Geschichten wie das Runterladen von Daten aus der Google Fit API und Versenken in einem Spreadsheet, was man eigentlich mit Google Apps Script genauso gut machen könnte. Aber wenn wir schon einmal dabei sind, Google Apps Script ist ja das unzuverlässigste der Welt. Ja, wenn du bei Google Apps Scripts hingehst, baust was und baust dann einen Trigger, das geht ja alle naslang schief. Dann musst du da wieder rein, musst das neu autorisieren. Es ist für mich der absolute Horror. Mhm,
kann ich mir
deswegen habe ich unter anderem auch auf dem Measure Camp, wo es auch darum ging, einen sehr bunten Stack zu nutzen von einzelnen Dingen, ne, eine API hier anzapfen, dann da irgendwas an Slack senden per Webhook und den ganzen Kram irgendwie regelmäßig laufen lassen, habe ich eben aus dem Nähkästchen geplaudert, dass wann immer ich etwas stündlich laufen lassen muss und ich habe keinen Bock, irgendwas auf den Server hochzuladen und einen Cronjob zu machen, dann ist das in der Regel irgendwie eine Cloud-Run-Function, wie man sie jetzt leider nennen muss. Also eine Cloud-Function, ich sag das einfach weiter. Dann triggere ich das Ding einfach über ein Google AdWords-Script. Weil die kann man eben auch vernünftig und relativ zuverlässig stündlich laufen lassen. Nicht minutengenau, aber die laufen dann innerhalb dieser Stunde dann auch. Und
du bist zu geizig für einen Scheduler bei der Google Cloud.
Genau, jetzt habe ich mir aber nochmal überlegt, ob es nicht vielleicht auch ein Free-Tier bei PubSub gibt, dass man das vielleicht auch darüber machen kann.
Aber den Scheduler kosten 10 Cent, glaube ich, im Monat pro Job oder so.
Ja.
Also das sollte dann, glaube ich.
Ja,
also,
guck mal, wenn aus meinen 30 Cent Rechnung, die ich jetzt habe, nur deswegen dann schon nachher 50 Cent oder so. Das wäre ja nicht zu ertragen.
Ja. Wir machen ja inzwischen ja auch über eine Cloud-Function. Ich nutze die Firebase-Functions meistens, weil man die noch ein bisschen feiner machen kann, finde ich, auch in der Google Cloud. Machen wir unseren das WordPress, dass das immer wieder, dass der Cron vernünftig läuft.
Genau.
Das ist ja eine Cloud-Function. Genau. Genau. Und also ich mache auch statt Zapier und so, mache ich inzwischen auch lieber dann eine Firebase-Function mit einem Function-Framework.
Aber du hast jetzt, drehen wir mal von Make zum Beispiel, du empfindest Make als unzuverlässig. Also wenn ich da reingucke, sind die Dinger tatsächlich gelaufen. Wenn was nicht läuft, würde ich eine E-Mail kriegen. Das passiert eigentlich nie.
Ja, das ist so frickelig immer. Und dann das, was man haben will, kannst du denn immer nicht. Ich muss immer ewig suchen und so. Und so gehe ich immer direkt auf die APIs drauf.
Ja, gut. Ja, verstehe. Ne? So. Viele machen es einem schwer, zum Beispiel einfach nur einen Webhook irgendwo anzuschließen, irgendwo was hinzusenden oder sonst was. Oder bei Zapier müsstest du dafür wieder Geld bezahlen, da gibt's das schon, da kostet das aber Geld, ne?
So, ja. Darum Webhooks mache ich komplett über mein System. Das ist also über Cloud Function, das für mich viel einfacher und Pflege einfacher ist und ich weiß, was da passiert und kann.
Ist dann halt kein No-Code mehr, das ist der Punkt, ne? So. Und ich glaube schon, dass diese Plattformen ihre Daseinsberechtigung haben, weil die viele Leute inzwischen halt ermöglichen, bestimmte Workflows zu automatisieren, wo man sonst irgendwo jemanden bräuchte, der das irgendwie. Ich meine, im Zeitalter von Cloud AI und Co. Wird man sich das wahrscheinlich auch heute einfach schreiben lassen können. Von irgendeinem Chat-Schlaumeier. Aber
du meinst die Cloud Functions.
Ja, irgendwas, genau. Also du kannst zwischendurch auch hingehen und sagst dann ChatGPT so, pass mal auf hier, ja, das ist mein Problem und jetzt rotz mal Lösungen als Code aus. Und dann wird das wahrscheinlich auch gehen.
Naja, solange du weißt, was du tust, geht das.
Ja. Aber dann ist eben Pflegen schwierig, ne? Du willst was verändern, dann geht's wieder los, du verstehst den Code nicht, dann musst du erst mal so, wo will ich ansetzen, wenn ich was ändern will. Und diese Workflows, die man sich bauen kann auf diesen ganzen Automatisierungsplattformen, finde ich deswegen schon durchaus in Ordnung.
Wir sehen immer zu
Pflegen. Es ist halt schön, wenn man die Option hat, andere Sachen zu nutzen, aber diese Mittel stehen ja auch jedem
schnell,
zur Verfügung.
Geht schnell und man muss sich weniger um die APIs kümmern und so. Wobei ich halt gerade das Ansprechen von APIs halt, das ist tatsächlich einfacher geworden mit irgendwelchen hier KI-Dingern, AI. Ja. Das, also gerade APIs ansprechen finde ich super. Von daher, ich mache relativ viel mit Cloud Functions. Finde ich, habe ich immer mehr Kontrolle drüber und habe da halt dann meine kleinen Repos, die dann da. Ja,
ich finde das kacke, dass die jetzt Cloud Run Functions heißen und dann stellst du die auf Gen 1 statt Gen 2 und dann
Warum?
Hast du eigentlich doch wieder App Engine. So. Und dann hast du eine Cloud Run Function, die mit Cloud Run gar nichts zu tun hat.
Ach so.
Das ist so blöd.
Ich nutze auch die Firebase Functions. Das ist, glaube ich, irgendwie auch wieder ein kleiner Unterschied dazwischen.
Ja, klar. Nee, klar.
Aber den gibt's. Sehen aber fast genauso aus.
Ja, bestimmt. Okay, das war die neue Rubrik Smalltalk.
Mhm. Jetzt gehen wir in den Check-in, und zwar in den fachlichen Check-in, in das richtige, da wo was los ist.
Genau.
Wir haben zusammen was gemacht.
Gleich ein Knaller.
Der Superknaller. Und zwar haben wir zusammen es geschafft, tatsächlich einen Software-Guide für OMR zu schreiben. War eine recht schwierige Geburt, aber wir haben durchgehalten.
In der Tat, genau. Es war doch mehr Aufwand, als wir gedacht hatten.
Ja. Darum, ruhig reinschauen, downloaden, gibt es.
Der kostet nichts. Den könnt ihr euch, den müsst ihr nicht für 300 Euro kaufen oder so.
Nee, einfach ausfüllen und dann einfach.
Ja, dient aber natürlich hauptsächlich zu dem ausgewiesenen Zweck, eine Entscheidungshilfe zu sein für Web-Analytics-Tools, wenn man da wirklich vor der Entscheidung steht. Wenn ihr nicht vor der Entscheidung steht, könnt ihr den natürlich trotzdem runterladen.
Ja, und passt auch gerade gut, weil wir haben, glaube ich, gerade die Toolweek für Analytics, glaube ich, beim OMR. Habe ich heute auf LinkedIn gesehen, dass wir wieder getaggt wurden.
Mhm.
Dass es sozusagen diese Woche rauskommen, auch gleich tatsächlich dann noch die Toolweek ist. Ja.
Sehr schön. Jetzt hast du uns da was reingeschrieben, das musst du mir erstmal erklären.
Mhm. Ach so, das ist super spannend. Da hat doch einer in einer Firma, hat der einfach alle Passwörter geändert. Hast du mitbekommen?
Mhm.
Und wollte dann Geld haben, er wurde gefeuert, glaube ich, und wollte dann Geld haben, damit er wieder rauskommt und so, damit er die wieder freigibt, weil es war einfach alles tatsächlich komplett abgesperrt.
Ja. Ich habe in den letzten, vorsichtig gesagt, 4 Wochen mit jemandem geredet, dem genau das Gleiche passiert ist.
Mhm.
Also das ist kein Einzelfall.
Ja,
aber ich habe nur den Zusammenhang mit Google Analytics nicht verstanden.
Ach so, dass es früher total schwierig war, wenn man so ein verwaistes Analytics-Konto hat und keinen Zugriff mehr hat, dass man da nicht mehr rankam. Und inzwischen ist das ja viel einfacher geworden. Du schreibst den einfach und dann verifizieren die das und so und dann kommst du irgendwann wieder ran.
Okay, also das geht tatsächlich. Und dann schreibe ich von einer E-Mail-Adresse, von einer Domain, von der ich meine, dass die schon mal Admin war, oder wie kann ich denn sagen, klar machen, dass das mein Analytics ist? Das ist ja interessant.
Das steht in der Hilfe drin, bin ich mir relativ sicher. Ich habe das nur vom Kunden erfahren, dass das Problem funktioniert hat. Einfach
und die haben das tatsächlich auch gemacht und das hat funktioniert. Mhm. Ich meinte, ich hätte auch jemanden, der gar nicht mehr weiß, wie er in sein eigenes Analytics-Konto reinkommen könnte. Und ich habe gesagt, ich kann auch nicht reingucken, deswegen kann ich dir nicht helfen.
Und, ja, aber das soll inzwischen gehen. Okay. Dann muss ich auch selber rausschmeißen kann inzwischen. Das ist ja noch schöner.
Dann habe ich jetzt auch die Kurve gekriegt zwischen dem hier verlinkten Beitrag dann in den Shownotes, wenn ihr jetzt auf die Shownotes schauen solltet.
Genau, wenn ihr wissen wollt, wie ihr ein bisschen Geld macht, wenn ihr aus der Firma rausgeht und die Passwörter vorher verändert und so.
Genau. Bei uns habt ihr das zuerst gehört.
So Ransomware.
Schnell und technisch reich werden. Schnell und billiger reich werden.
Genau. Holt euch ein Kit, um so ein Ransomware selber zu basteln und dann in Bitcoin bezahlen zu lassen.
Ja.
Und dann noch für ein Check-in, was ich letztens zum ersten Mal gehabt habe, und zwar ein Consent Manager, der einfach so mal alle Cookies gelöscht hat.
Ja, interessant, dass das, also einer mit einer Cookie-Whitelist, alles, was er nicht kennt, löscht er.
Ja, einfach alles gelöscht. Der war, glaube ich, falsch eingestellt, du hattest ja auch das gesehen, der hat auch noch einen Fehler geworfen, wurde ja zu früh ausgeführt. Wahrscheinlich hat er dann einfach gesagt, naja, wenn ich dann hier irgendwie nicht initialisiert wäre, lösche ich einfach mal alle Cookies, die ich so finde. Und dadurch hat er halt GA4 ständig einen neuen, neue Client. Die muss darauf kommen, dass dann ein Consent Manager Cookies löscht.
Also ich kenne halt auch andere Consent Manager, die Cookie-Whitelists betreiben, was natürlich erstmal aus Sicht des Datenschutzes ideal ist, weil du wirklich nichts auf der Platte hast, was da nicht drin erklärt ist. Nur ändert sich halt bei vielen Tools und Tool-Anbietern gelegentlich mal was in der Struktur. Es gibt ein neues Cookie, eins verschwindet, die Dinger werden umbenannt. Und deswegen halte ich es ja immer noch auch für total schwierig, für den Normalsterblichen alle Cookies wirklich zu deklarieren und vor allen Dingen den Zweck zu offenbaren. Außer beim Zweck immer allgemein das reinzuschreiben, wohin man auch den Tool-Anbieter kategorisiert. Da steht doch beim Zweck immer Marketing, Marketing, Marketing. Das hilft eigentlich nichts. Also ich verstehe, warum man das so machen muss, und es ist halt regulatorisch teilweise halt unvermeidbar. Aber in der Praxis sehen wir das ja auch sehr, sehr selten, dass du auf einer Webseite irgendwo hinklicken kannst und siehst wirklich alle Cookies vernünftig erklärt mit ihrem Zweck und Namen und
Aber ist das wirklich, 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 wirklich vorgegeben, dass ich alle Cookies erfassen muss?
Je nachdem, wie man fragt, ist die Antwort okay, ganz klar ja. Da darf man gar nicht drüber diskutieren.
Okay, ja, okay. Wobei auch nicht jedes Tool Cookies mitbringt. Aber es ist ja wieder ein anderes Problem. Wenn solche Consumer-Manager unbedingt immer ein Cookie haben wollen, um ein Tool einzusortieren, wird es halt auch schwierig.
So, und dann gibt es, um die Frage eigentlich zu beantworten, Tools, die sagen, alles, was nicht auf meiner Whitelist steht und was eben bei mir nicht irgendwie konfiguriert ist und wo ich nicht weiß, wie ich das irgendwie in meine Erklärung reinbringen soll, die lösche ich halt gerade wieder. Weil die dürfen dann nämlich nicht da sein. Und das ist, wie gesagt, aus Datenschutzsicht eine super Funktion. Aber ich habe so oft halt gesehen, dass Dinge halt kaputt gehen, weil die Praxis nicht so funktioniert, wie sich der Datenschutz das manchmal vorstellt. Und wie wir es alle gerne hätten vielleicht. Deswegen muss man so eine Funktion halt mit Vorsicht genießen.
Ja, und es wird ja voraussetzen, dass es jemanden gibt, der den Consumer Manager bedient und versteht.
Ja,
und andere Baustellen. Meistens ist er genau in einer anderen Ecke nochmal, dass da jemand sitzt, der das halt mitmacht. Aber auch Content Management ist inzwischen immer ganz schön aufwendig geworden.
Content Manager, die machen immer so ganz lustige Sachen manchmal. Ne?
So. Die crawlen vielleicht auch Cookies, Websites.
Die crawlen Websites.
So wie der Cookiebot ist rausgekommen, oder ich habe das noch nicht darauf geachtet. So. Genau, und der macht halt auch JavaScript, und dann kann der wahrscheinlich auch, behauptet zumindest Michel Pisani auf LinkedIn, dass der dann tatsächlich auch in den Statistiken erscheint. Aber man kann mit den IP-Adressen ausschließen.
Also ich weiß, dass ich in diesem Simple Bot Detector auch für Cookiebot irgendwie den String abfange. Das mache ich wahrscheinlich, weil ich ihn mal gesehen habe. Jetzt kann ich nichts dazu sagen, ob er kommt oder nicht, weil ich ja überall den Simple Bot Detector verwende und die Sachen, wo nicht irgendwas mit Potential Bot drin steht, wo ich also weiß, das ist einfach ein bekennender Bot, da schmeiße ich einen raus. Ne? Da muss ich jetzt nicht filtern. Ja, wenn da Systrix drin steht, ist das Systrix. Wenn da Cookiebot drin steht, ist es halt Cookiebot. Und wenn irgendjemand in seinem Browser Cookiebot als User Agent eingestellt hat, dann wird er halt von mir auch rausgefiltert. Das ist ja auch vollkommen okay.
Ja.
Aber ja, und ich sehe auch immer wieder Fälle, wo da jetzt in Google Analytics so gegen Monatsende plötzlich irgendwie so ein Spike hochkommt. Und ich frage mich halt auch immer, ist das nicht einfach der monatlich laufende Cookie-Scanner des eigenen Tools oder so? Sind das nicht Spikes, die man sich selber baut? Das sieht man gerade da, wo jetzt sonst nicht so furchtbar viel los ist auf der Webseite. Da führt das dann vielleicht tatsächlich zu solchen Spikes. Ich habe hier jetzt gerade auch so ein, zwei Fälle, wo ich drauf angesprochen wurde, was das denn sein könnte. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich einfach mal noch in den nächsten Tagen gucken, dass wir da was eingebaut kriegen, damit wir, wenn dann am 27. oder 28. oder was wieder so ein Spike kommt, dass wir das mal mitkriegen können. Ob das vielleicht Cookiebot wäre, ich würde mich wundern, dass der wirklich durchkommt. Also dieser ja nicht spezifizierte Botfilter, der automatische und nicht ein- oder ausschaltbare von Google Analytics, ist ja eigentlich so schlecht nicht.
Nee.
Also überall, wo ich dieses Ding parallel nebenher laufen lasse und dann gucke ich mal rein und was hat's denn irgendwie geschafft, dann ist das nicht so furchtbar viel.
Nee, das Ding ist eigentlich relativ gut.
Ja.
Ich habe jetzt
und
auch
den Cookiebot ist jetzt kein Wald- und Wiesentool, so dass man sagen würde, oh, den User Agent sehe ich ja heute zum ersten Mal. Das kann ja eigentlich dann auch nicht sein.
Nee. Ich habe es noch nicht geprüft, ob das stimmt, was da schreibt man, weil das ist ja tatsächlich bei GA4 oder bei Webanalyse inzwischen, man muss ja alles selber testen.
Ja.
Das ist ja so viel.
Ich habe zum Beispiel auch gar keine Ahnung, ob Cookiebot einen eigenen User Agent hat oder ob man den ändern kann, ob man sagt, crawl doch einfach mit Googlebot oder crawl mit Apple WebKit irgendwas.
Ja, im Beispiel ist das einfach über die IP-Adresse ausgeschlossen alles.
Mhm.
Aber auch sehr aufwendig immer. Naja. Ja.
Sollte nicht nötig sein.
Das ist der Vorteil, finde ich, bei, wenn man die BigQuery-Daten hat, dass man die tatsächlich dann löschen könnte, wenn man die nicht haben möchte. Dass man da tatsächlich draufgehen kann und sagen kann, hier, weg damit.
Weg damit. Ja.
Ich habe übrigens auch noch eine neue Rubrik erfunden. Die Mythenschläger. Dass wir uns im nächsten Mal bei jeder Folge einen Mythos vornehmen können und dann, so wie die Mythbusters, die Mythen erschlagen können.
Okay.
Oder so.
Ja.
Weil es gibt immer wieder lustige Sachen, die man online oder sonst wo findet, wo Menschen alte Prinzipien ansetzen.
Mythenprügler.
Mythenprügler, das ist auch gut. Also noch was Deutsches für Mythen? Statt Mythen? Sagenprügler?
Nein. lass uns das für die nächste Folge nochmal durchdenken.
Genau. Ansonsten Kommentare, herzlich willkommen für Namensvorschläge oder ähnliches. Und nicht nur von Tom, auch von allen anderen. So. Aber ich habe jetzt heute noch mal einen Kommentar gefunden, also nicht für uns, sondern einfach generell in Wortbild gefassten Gedanken von Mike Bruns. Das fand ich schön, weil er sagte hier, welches Problem willst du eigentlich lösen? Das sind immer diese Features, die ich auch, das auch ganz viel auf diesen Konferenzen immer sehe. Das sind ja toll, aber es sind immer so Sachen, Probleme, die es manchmal gar nicht gibt eventuell, weil wir erstmal bei den Basics anfangen müssen. Und darum fand ich es ganz gut, dass man überlegt, welches Problem habe ich eigentlich? Zum Beispiel Echtzeit ist ja toll, ist ja gerade, finden ja einige super und so, aber welches Problem habe ich denn nicht, was ich damit lösen kann? Wenn mein Marketing eh so langsam ist, dass ich einen Monat brauche für irgendeinen Sprint oder so, dann brauche ich keine Echtzeit. Ne? Also zu überlegen, welches Problem will ich eigentlich? Nicht in der Features hinterherrennen, sondern Probleme lösen. Finde ich besser.
Ja, grundsätzlich.
Dann hat Mike ein Video rausgebracht. Weil oft geht es immer nach um Features. Ja. Wie zum Beispiel, achso, hier hatte ich ein Beispiel noch dafür. Ich hätte jetzt die Anfrage, er hätte gerne einen Kunde Soft Conversions für Google Ads. Hm. Ob ich denn nicht den Scroll bei 25% auch schon als Soft Conversion machen könnte. Hm. Und ich denke, ja, da kann man ein Page-View nehmen. Weil Scroll, ja, genau. 25% hast du immer. Also.
Ja. Ich hatte es noch besser. Ich hatte eine Conversion, die ich auslösen sollte beim Aufruf einer Schlüsselseite. Und wie sich dann herausgestellt hat, war diese Schlüsselseite die Landingpage der Kampagne.
Ja, immer gerne. Hatte eine super Interaktionsrate dann, die Seite in GA4.
Tja, was du dann hast, ist, du kannst die Consentrate direkt in Google Ads ablesen, aber mehr hast du im Prinzip nicht erreicht.
Ich weiß.
So, und dann hast du im schlimmsten Fall wenn das nachher dein einziges Signal ist oder dein dominantes Signal, und wie sollte es das nicht sein, erziehst du den Algorithmus darauf, Leute auf deine Seite zu bringen, die mit dem Consent interagieren. Das kann grundsätzlich so falsch nicht sein, weil wenn der Algorithmus lernt, die Leute nicht mehr zu Klicks zu animieren, wenn die gerade bei Flappy Bird in den Einstellungen gerade rumsurfen in ihrer App, weil die nämlich nicht mit dem Consent interagieren, dann ist es hinten raus vielleicht sogar ein super schlauer Move, aber dahinter steckt in der Regel eine andere Intention.
Ja. Okay, Schlüsselereignisse, komplett eigenes Thema in allen Systemen, Conversions etc. Machen wir heute nicht auf. Dafür räumen wir mal lieber ein bisschen auf. Und zwar gibt's ein Buch, das heißt Tidy First. Kennst du das? Da geht's um so Refactoring und wie mache ich meinen Code schlank und schön, und weil du kennst ja bestimmt, wir machen jetzt einen Relaunch und der Code wird komplett neu gemacht, kennst du auch. Ein halbes Jahr wird dann nichts mehr weitergemacht, Feature Freeze und so, gibt's ja immer wieder. Und ich habe da in so ein Webinar reingehört über das Buch, und da war es tatsächlich so, das heißt, hey, Tidy First ist, was kann ich in den nächsten 5 Minuten noch schnell erledigen und den Code besser machen? Finde ich ein super Prinzip. Auch jetzt hier mit den lustigen Cloud-Functions mache ich gerne mal, dass wenn ich ein bisschen komplexere Sachen habe, sich dann einen Prompt mache für den GitHub-Copilot und sage, hey, hier komm, nach dem Prinzip von Tidy First, was kann ich jetzt noch schnell erledigen, damit das Ding besser wird? Ich habe das Buch nicht gelesen, aber als Prompt eignet es sich, weil dann weiß der Copilot gleich, worum geht's hier eigentlich, und dann kann man ein paar Sachen schöner machen.
Ah, okay, das mag ein guter Tipp sein.
Ne? Einfach sagen, hier im Prinzip von
ohne Tidy First gelesen zu haben.
Genau. Bin ich sonst eigentlich nicht für, dass man Wissen sich aneignet, aber vielleicht hilft
es. Das ist tatsächlich ein guter Tipp, werde ich mal ausprobieren.
Ja, und dann dann können die verschiedenen AIs das auch noch sortieren nach Wichtigkeit, was zuerst, modularisieren oder irgendwelche Sachen auslagern oder sonstiges zusammenfassen etc. Und das ist immer ganz praktisch. Und das halt 5 Minuten und dann ist man schon wieder weiter. So, apropos 5 Minuten. Was hältst du davon, wenn wir jetzt den Check-in hinter uns lassen und mal über GA4 reden?
Oh ja.
Dann springen wir in die Rubrik Lass uns über GA4 reden.
Ja, bam, bam, bam. Es geht ja gleich los mit interessanten Themen. Wie diesen ganzen Pleiten, Pech und Pannen, die da jetzt in Serie gerade passieren bei Google. Nicht nur, aber eben auch bei GA4. Ja, wir hatten bei Google Ads Google Ads haben wir immer noch dieses ganze falsche Zuordnungsproblem, Organic, Click-ID, bla bla bla. Haben wir beim letzten Mal schon drüber geredet. So, dann haben wir bei Google Shopping diese Fehlauslieferung gehabt, dass, weiß ich nicht, über mein Konto Daten von einem Merchant Center von wem ganz anders irgendwie ausgespielt wurden und ich habe am Ende des Tages erstmal dafür bezahlt, bevor sie das wieder repariert hatten. Aber es ist eben auch bei GA4 so einiges schief gelaufen. Krönung, glaube ich, der 27.8., der bei vielen einfach sich als Loch darstellt, größtenteils.
Und auch nicht aufgefüllt wurde, glaube ich, bei den meisten.
Nee, da, ne? da ist ein Haken dran, ein grüner. Das ist also Problem resolved. Und ob dieses Loch rückwirkend noch geflickt werden kann oder nicht, sei noch offen, steht da mehr oder weniger.
Ist halt ein kostenloses Tool für die meisten.
Ja.
So sieht's muss aus. Man mit leben.
Nein, jetzt kam letztens jemand und beschwerte sich bei mir, dass die Bildschirmauflösung überall noch Z ist in Reports in Google Analytics 4. Habe ich geguckt, habe ich gedacht, ja, stimmt. Erklären kann ich es nicht. Ich kenne keine Einstellung, mit der man den versehentlich kaputt machen kann, außer wenn man irgendwie den Parameter durch irgendwas ändern oder so. Ne? So, aber wenn man keine Ereignisse ändert oder sonst irgendwas Komisches gebaut hat und man sieht im Browser ausgehend tatsächlich, dass dieser Parameter auch vernünftig mit dem Wert belegt ist, dann kann man meines Erachtens heutzutage guten Gewissens erstmal mit dem Finger auf Google zeigen und sagen, ich glaube, die haben das versaut.
Bin ich mir nicht ganz sicher. Bin ich mir nicht ganz sicher,
dass das dann...
Ich habe es nicht geprüft auf die Schnelle, aber ganz oft gibt es solche Probleme, in dem App-Tracking benutzt wird. Und du den Stream nicht vom App-Tracking mit drin hast.
Ist es nicht. Es gibt nur, gibt nur einen Stream und das ist ganz normaler Webstream.
Okay. Und da ist nie was drin, oder?
Da steht NotZ und bei ganz wenigen steht da auch schon mal nichts drin, aber ich glaube, das ist, wenn man gestern mit dabei hat, kann das mal passieren. Du kennst ja diese leeren Zeilen, ne? Wo dann
natürlich,
gar nichts
steht. Natürlich.
So, das wird wahrscheinlich also gestern mit drin gewesen sein, deswegen hatte ich die auch gesehen. Aber ansonsten, die letzten 28 Tage guckst du drauf, NotZ, alles. Guckst du längeren Zeitraum, NotZ, nix da. Ja. Okay. Und ich habe jetzt dummerweise vergessen, die anderen Beispiele, die mir in den letzten Wochen so vorgekommen sind, auch nochmal mit aufzuführen. Aber das ist so exemplarisch für andere Dinge, die ich woanders nie beobachte, nur in diesem einem einzelnen Konto. Und früher bin ich immer erstmal davon überzeugt gewesen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Und die Überzeugung habe ich heute auch immer noch. Ich gucke immer noch nach und versuche einen Fehler zu finden. Aber es kommt leider tatsächlich, wie in diesem Fall, gelegentlich vor, dass man keine eigenen Fehler finden kann. Okay. Und spätestens, wenn die ausgehenden Requests okay sind, liegt die Verantwortung irgendwann beim Empfänger. Da waren jetzt auch keine, weiß ich nicht, dass da aus Versehen der Consent-Mode falsch initialisiert war oder sonst was. Das ist alles völlig in Ordnung, ganz normal. Es gibt keinen Grund, da ein NotZ drin stehen zu haben, meines Erachtens. Das geht nicht durch einen Server, da ist keine Geheimniszauberei dabei. Das Setup ist Standard. Aber wie gesagt, so, das sind diese ganzen Outages und Pannen in GA4.
Ja.
Ich finde es im Moment ziemlich beunruhigend, was da passiert.
Ja. Nicht schön.
Nee.
Ja, aber ich habe gerade mal geguckt, also tatsächlich, wenn du einen Nicht-Webstream hast, dann ist es tatsächlich NotZ, die Bildschirmauflösung. Die App schickt es standardmäßig nicht mit.
Ja, okay.
Habe ich gerade gegen geprüft. Weil das ist ganz oft so, weil auch bei komischen NotZs ist dann, wenn die eine App haben und so, dann ist immer alles am...
Also ich habe nur geguckt, ob nur ein Stream da ist. Ich gucke jetzt mal, ob der auf iOS steht, das Web. Es würde mich wundern, wenn ich den so einrichten kann und dann sende ich den ganzen Kram da durch.
Ja.
Oh, nee, Entschuldigung, ich ziehe das zurück, wundern würde mich gar nichts. Aber halte ich für unwahrscheinlich.
Ja. Okay, dann kommen wir jetzt...
E-Commerce-Tracking.
Ja. Ich finde das E-Commerce-Tracking ja recht praktisch, aber in der Oberfläche recht begrenzt, weil es werden ja viel, viel mehr Daten mitgeschickt, als eigentlich genutzt werden, weil die ja in den Definitionen mit drinstehen. Also schickst du ja dauernd zum Beispiel den Wert mit, den du aber ja in der Oberfläche, glaube ich, nur für also für den Produktwert schickst du ja, kannst du ja nur beim Purchase dann auswerten, oder?
Also der Zugriff auf Metriken und Dimensionen auf Produktebene im UI ist durchaus beschränkt.
Okay, genau. Ja,
einzelne Kandidaten will ich gar nicht benennen.
Okay. Alles sehr, aber dann, wenn man da wirklich reingehen möchte, dann hat man dann in BigQuery immer noch ganz praktisch.
Genau, aber wenn es denn auch in BigQuery reinkommt, ne, ist das andere Ding. Also viele Leute wünschen sich ja zum Beispiel, es gibt noch sowas wie so ein Check-Order-E-Commerce-Event, bevor dem Purchase, der Schritt, da wo man auf jetzt kostenpflichtig bestellen klickt, die Seite. Mhm. Die haben wir früher mal gemessen als Checkout-Step irgendwas.
Mhm.
So, und jetzt haben wir nicht mal ein E-Commerce-Event dafür bekommen. Jetzt kannst du eins erfinden, kannst auch, wenn du möchtest, Items senden, nutzt nur nichts.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? So.
Ja, ja.
Das heißt
ja.
Also, dieses ganze E-Commerce-Thema ist schon besser geworden. Aber dadurch, dass es jetzt so ist, wie es ist, ist es erstmal jenseits von BigQuery teilweise schwierig mit den Daten, die man da ja durchaus hat und hingesendet hat, damit überhaupt mal zu arbeiten. Und es ist schwierig zu erweitern. Du musst also dann hingehen und machst dann einfach so ein Add-Payment-Info, hängst das, sendest das 15 Mal oder sowas, wenn du einen ganz komplizierten Checkout hast und hängst dann auch so eine Custom-Geschichte dran, um dann da in irgendeinem zusätzlichen Event-Parameter nachher zu sagen, was der Schritt eigentlich ist oder so. Also ich habe schon die verzweifelten Dinge gesehen in solchen Setups, einfach um das alles irgendwie abzudecken und trotzdem eben in der Exploration dann damit arbeiten zu können. Machst ja, also sagen wir mal, absichtlich den Standard-Funnel kaputt, sagen wir es mal so.
Ja.
Ja, aber hier geht's auch gar nicht darum, sondern es geht darum, dass man eigentlich immer alles mitschickt, aber wir eigentlich nichts damit machen können. Das ist der Punkt. Auf den du dich gerade so ein bisschen ärgerst.
Also, genau, wir haben, das ist ein Beitrag von Last Data, generell über das E-Commerce-Tracking, und da fiel mir halt auf, dass man immer alles mitschicken muss und dass alle darauf achten, dass es immer schön sauber ist, der Data Layer und so, und dass dann eben doch nicht so viel mitgeschickt wird.
Ja, zum Thema alles mitschicken auch, es nutzt zum Beispiel nichts, wenn man sich angewöhnt hat aus Universal Analytics zum Beispiel, da hast du dann einfach, weiß ich nicht, den Produktdetailaufruf getrackt, da waren allerhand Daten drin und beim AdtoCart bist du nachher einfach nur hingegangen, hattest du einfach nur eine ID und hast den Namen weggelassen.
Mhm.
Dann hatte ich das in Google Analytics in den Daten nicht großartig gestört. Solange dann wenigstens die ID eindeutig war, konntest du auch unter dem Namen und so weiter in allen Reports eigentlich alle Daten sehen. Das ist jetzt meines Wissens in GA4 nicht der Fall. Wenn du also sparsam bist bei einzelnen Events und lässt dann irgendwie was aus, dann ist das einfach auch nicht da.
Mhm.
Auf Ebene dieses Events und kannst dann eben auch die Auswertung, so wie du es eigentlich gewohnt bist, und Produktleistungsreport oder so, kriegst du da nicht hin. Ne, dann kriegst du ganz viel AdtoCart, wenn du dann nach der Item-ID schaust und du kriegst die AdtoCarts nicht, sondern alles in so einem schönen Not-Set-Block, wenn du auf den Item-Namen schaust, weil du den Item-Namen vielleicht nie gesendet hast bei einem AdtoCart, weil du gedacht hast, naja, habe ich ja eben schon geschickt bei der Produktdetailansicht.
Nee, musst du immer schicken, immer alles schicken.
Ja, und das war bei Universal in meiner Erinnerung tatsächlich anders. Da war das war verzeihender, was das angeht.
Mm-mm. Ich glaube nicht.
Doch, bin mir ziemlich sicher.
Ich glaube, sie irren Herr Bersch. Aber du kannst
könnt ja nur ihr euch noch erinnern, wisst ihr es noch? Schreibt ihr uns einen Kommentar.
Genau, aber wer das gerne haben möchte, der kann einfach dann die Produkte dann hochladen über die ID und die anschließend reinpacken. Geht ja viel besser. Brauchst du nie irgendwo mitzuschicken. Schickst du immer nur die ID mit.
Okay. Kannst du auch machen.
Dafür hast du den Produktdaten upload. Also dann, das kannst du wahrscheinlich dann hier dann mit Zapier und Make, dann kannst du eine Schnittstelle bauen zu deinem Merchant hier Feed und dann rüberziehen und dann vervollständigen und wie auch immer. Alles Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal Rede mal geguckt, weil wir hatten noch zwischendurch, gab es doch die neuen Sachen, die auch Item benutzt haben, Generate Lead und so, aber irgendwie finde ich das nicht mehr. Ist scheinbar wieder
weg. Nee, das war in der Doku und dann ist es wieder rausgeflogen. Die haben es wieder rausgenommen aus der Doku.
Ja, aber letzte Woche habe ich es gesehen, also in der Doku.
Dann ist es vielleicht wieder reingekommen in die Doku, aber ob die wirklich dann im BigQuery landen oder nicht, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich noch nie Items bei einem Generate Lead mitgeschickt habe, wo ich es dann irgendwo sehen würde.
Finde ich aber cool, gerade im B2B, aber ja. Okay, dann das war kurz zu GA4 und jetzt hast du was Schönes. Den Knopf, den keiner wusste, was er bedeutet hat in Analytics 4.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, was der macht, ganz ehrlich. Also es gibt diese Standardeinstellung für die Einwilligung zur Datenerhebung beim Google Tag und da kann ich im Prinzip den Consent Default umstellen auf Granted, so platt gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also zumindest kann ich beeinflussen, mit welchen Consent-Signalen Google arbeitet. Ob die gesendet werden, ob die auf Empfängerseite einfach hinzugefügt werden, keine Ahnung, weil ich habe es einfach ausprobiert und ich habe keine Änderung gesehen. Also ich habe ein ganz normales Setup genommen, wo vorher kein Consent-Mode initialisiert wurde oder sonst irgendwas. Habe eine Seite genommen, habe da einfach nur das JTAG reingeballert und habe dann diese Einstellung mal auf ein und mal auf ausgeschaltet. Und den Hit sah man nichts an vom Consent-Mode. Da war kein GCS-Parameter, der GCD-Parameter hat richtigerweise mal gesagt, alles ist irgendwie undefined. Und deswegen frage ich mich, was dieses Ding überhaupt macht oder was es machen soll, ob es bei irgendjemand was anderes macht als bei mir. Wenn ich da einfach das Ding auf einschalten kann und die ausgehenden Hits sehen trotzdem so aus, als hätten sie mit Consent-Mode überhaupt nichts am Hut und am Ende des Tages kann ich die aber nutzen, bloß weil ich diese Option auf eingestellt habe, dann fände ich das total kritisch. Ich bin aber nicht sicher, ob das wirklich so ist oder nicht. Mein Wissensstand hat sich jetzt in den letzten 3 Tagen dazu auch nicht geändert. Ich hatte dazu was auf LinkedIn gepostet, Aber keine Ahnung.
Wo genau findest du den Punkt denn?
Warte mal, ich habe jetzt gerade rein zufällig einen Google Analytics offen. So, du gehst auf deine Datenstreams, dann klickst du auf deinen Datenstream. Dann klickst du auf Tag-Einstellungen bearbeiten, das sind ja immer kurze Wege. Klickst du auf Mehr Anzeigen und da wirst du dann finden, Standardeinstellung für den Einwilligungsmodus überschreiben. Und Standardeinstellung für die Einwilligung zur Datenerhebung verwalten. So. Und bei den Standardeinstellungen für die Einwilligung zur Datenerhebung verwalten, ist die Default-Konfiguration Nein. Und da kann ich was auf Ja, diese Daten automatisch als eingewilligt kennzeichnen, setzen. Was ich nicht verstanden ist, ob das auch irgendwas mit Consent-Mode zu tun hat, ja oder nein, oder was es für eine Einwilligung ist. Oben steht nur was von personalisierte Werbung, ob das aber jetzt für mein Ads-Konto ist, also ob da jetzt irgendwelche Consent-Mode Parameter dranhängen müssen oder nicht. Ich habe keine Ahnung.
Okay.
So, also wenn ich jetzt hier dieses andere Ding nehme, Einstellung für Werbung, mache ich einfach mal alle Regionen auf an oder so und alles hier so. Mhm. Dann wird das wahrscheinlich tatsächlich die Consent-Mode-Signale ändern. Das ist auch offensichtlich eine neue Einstellung. Die meinte ich aber nicht, sondern die eine weiter.
Okay. Und ich dachte, du meinst bei Datenerhebung die Bestätigung für die Nutzerdatenerhebung.
Nee, das Ding ist ja ein uralter Knopf.
Ja, aber man weiß nicht, was der macht. Ändert sich ja nichts, wenn man da was macht. Kannst du drücken oder nicht?
Ja, ich glaube, du kannst ja dann für einzelne oder alle Regionen irgendwie einstellen, nee, hier nicht benutzen.
Nein, du kannst nur sagen, ich bestätige.
Achso, okay, das ist dann
ganz, ein anderer. Ganz Knopf. Unten. Okay, aber wir gehen, glaube ich, vom wir machen mal weiter, würde ich sagen.
Genau, ja, so. Also wie gesagt, es gibt da irgendwelche neuen Einstellungen und wenn man da was umstellt, kann ich euch zumindest nicht sagen, was da tatsächlich hintersteckt.
Ist doch schlimm, oder?
Ja.
Also
ist Ende letzten Monats offenbar dazugekommen. Aber da passen Beschreibung und das User-Interface irgendwie nicht so richtig zusammen. So, was habe ich noch gefunden? Es gibt eine neue Zertifizierung im Skillshop, also in der Google Analytics Academy. Und wie so viele muss man natürlich irgendwie auf Englisch umstellen, damit die überhaupt sichtbar wird. Aber auch so ist die in Übersichten oder sonst irgendwas echt schwer zu finden, fand ich.
Mhm.
Und ich weiß nicht warum, fand ich jetzt nicht so uninteressant. Hab jetzt gerade den Titel nicht parat, muss ich mich jetzt erst wieder anmelden hier, Moment mal.
Manage GA for Data and Learn to Read Reports.
Genau. So. War jetzt nicht schädlich, da wir auch die ganzen anderen Dinge auch immer schon mal angeteasert haben, habe ich mir gedacht, können wir das hier genauso gut machen.
Ja, aber du sagst, das Zertifikat ist es nicht, ist nur Lernen.
Nein, das ist es genau, also das ist eine Zertifizierung in diesem Skillshop, ne? Aber du kriegst dann einen
Bapal.
Genau.
Dauert eine Stunde.
Erneuerbare Zertifizierung.
Okay, wo steht das? Bei mir nicht.
Ich bin jetzt gerade drauf auf der Seite. Dive deeper into GFR Data and Reports. Erneuerbare Zertifizierung. Dieser Kurs ist berechtigt, die Zertifizierung zu erneuern. Tritratula läuft ab am 5.9.2025. Habe ich offensichtlich am 5.9. diesen Jahres gemacht.
Da bist du eingeloggt, okay.
Ja, bin eingeloggt.
Geht auch ohne eingeloggt sein.
So, also ich finde, der Name Zertifizierung, der bleibt jetzt hier einfach stehen, weil die haben es gesagt.
Okay.
So, du hast Lucas Studio Pro? Nee, hast du nicht.
Nee, aber ich habe es überlegt, man kann da mal ja mit sprechen. Man kann ja sagen, hey, hier, guck mal, ich habe hier Daten, also habe ich gelesen. Dann wollen wir dich fragen, ob du das schon nutzt.
Nein, aber ich habe mir von jemandem sagen lassen, dass er damit rumgespielt hat und er hatte Mixed Results.
Mixed Emotions oder Mixed Results?
Nein, Mixed Results. Also es war nicht immer alles total sinnvoll, was da rausgekommen ist.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ne, war nur, also gerade, also jetzt im Rumspiel, ich glaube 9 Euro pro User, der darauf zugreift oder so, fand ich jetzt, wenn man das so als zum Rumspielen nutzt und nicht in einer Firma mit 1000 Leuten, ist das natürlich noch auch im überschaubaren Rahmen, finde ich, wenn es funktioniert. Aber ich habe es halt nicht ausprobiert, dachte ich nur, man könnte ja mal überlegen.
Vielleicht. Nee, nee, kann ich so nichts zu sagen, außer dieses Wissen aus zweiter Hand.
Okay.
Aber du hast Wissen aus erster Hand.
Ich habe totales Wissen aus erster Hand und zwar nochmal, ich glaube, wir haben es schon tausendmal gesagt, mindestens, dass es bei GR4 keine Abkürzungen mehr gibt. Es gibt keine Hacks, es gibt keine mal eben kurz in einer Stunde gelernte Beispiel, selbst bei so einfachen Sachen wie wiederkehrende Nutzer in Looker Studio. Ich schaue mir die selten an. Aber hast du die schon mal in Looker Studio gebaut?
Nein.
Okay, weil diese Metrik gibt's halt nicht. Es gibt
da, nein, du, es gibt nur so einen wiederkehrenden Fleck oder sowas, ne? Oder sowas.
Mhm.
Ja.
Ja, aber damit kannst du ja nichts machen. Du musst da so eine die Data Blending machen und dann
Calculated Fields, wie auch immer, ja, weiß ich nicht.
Ja.
Nö, die Frage habe ich mir nie gestellt.
Ja, und da muss man halt wissen, was man da macht, weil es gab dann bei welchen, die ich kenne, die haben dann halt einfach die Nutzer minus die neuen Nutzer genommen und dachten, sie hätten die wiederkehrenden. Aber nee, das ist ja nicht so. Ich kann ja beides sein. Nee. Ich kann ja neu und wiederkehrend im gleichen Schrödingers Zeitraum sein, sozusagen.
Genau. Trotzdem kannst du dir aus diesem ist-wiederkehrend Fleck zumindest immer noch genau so falsche Torte machen, ne? Weil dieses ist wiederkehrend.
Nee, mit dem Fleck nicht. Da brauchst du, glaube ich, auch schon die Data Blending für. Du kannst die Kennzahl ausgeben lassen. Das kannst du einfach mit dem Ding und zählen. Aber ich habe gerade überlegt, ob man da die Torte mitbauen kann. Bestimmt.
Ja.
Aber auf jeden Fall, da muss man verstehen,
was
man
da eigentlich immer falsch. Insofern, weil da bin ich ja auch eben in beiden Stück drin. Ne? Da ist das komische Torte.
Darum, nur nochmal die Warnung, die Tücke steckt tatsächlich bei GR4 ganz oft im Detail.
Ja, so. Jetzt haben wir bei der GR4 gesprochen.
Mhm.
Jetzt machen wir noch ein paar Fundstücke und dann sind wir auch schon fertig. Dann
sind wir fix und fertig.
Ja.
Und zwar Meaningful Metrics von Duolingo gibt es da noch einen älteren Beitrag schon, habe ich wieder ausgegraben, wo es darum geht, dass die geguckt haben, was sind eigentlich die Sachen, die für uns relevant sind, die uns was bringen tatsächlich. Welche Kennzahlen müssen wir uns anschauen? Ist ein netter Beitrag, kann man sich durchlesen. Ist, glaube ich, schon von 2017 eventuell schon, also schon etwas länger alt. Glaube ich so alt nicht. Aber dann so mit dem Markov-Model und so einfach mal durchlesen, gucken, bringt's mir was, weil wenn ihr irgendwelche Metriken benutzt, dann schaut doch, ob das euch überhaupt irgendwas für euer Marketing bringt.
Genau.
Beispiel vorhin 25% Scroll oder Seitenaufrufe als Conversion.
Also wenn ihr Katzen zu Hause habt, dann lest es auf jeden Fall alles laut, weil da kommt viel Kurr und Nurr und Iwaur drin vor. Das ist bestimmt lustig.
Ja, auf jeden Fall.
Gut.
Dann hat der geschätzte Kollege Markus Bersch was veröffentlicht oder was rüberkopiert aus dem Word-Dokument rüber in seinen Blog kopiert.
Das habe ich im Großen und Ganzen gemacht. Also das ist Zweitverwertung eines Analytics Pioneers Magazin-Beitrags, wo ich mir gedacht habe, bei aller Liebe zum Magazin gibt es wahrscheinlich noch mindestens 7 andere Leute, die vielleicht das im Blog lesen würden, aber das Magazin gar nicht kennen und deswegen habe ich es einfach nochmal auf den Blog gepackt und da dann wiederum Werbung fürs Magazin gemacht, weil ich das Magazin so toll finde.
Mhm.
Ja. Und da geht es um Multi-Site-Setups, also um einen Tag-Manager für mehrere Websites.
Ja.
Warum das nicht immer gut ist. Und unter welchen Bedingungen man darüber nachdenken sollte und wann man vielleicht lieber die Finger davon lässt. Darum ging's.
Wenn man sich auskennt, ist das eigentlich ganz gut.
Ja.
Wenn man weiß, was man tut. Wir haben bei einem Kunden das das waren vorher zig Tech-Manager und die sind eh nie gleich. Sobald man zwei Tech-Manager hat und die synchron hält, sind die das nie. Genauso wie zwei Shop-Systeme, die man sich implementiert und sagt, die sind genau identisch, sind sie ja auch nie. Kennst du ja auch.
Wahrscheinlich. Nee, genau.
Irgendwo ist immer ein Unterschied und ja. Also von daher durchlesen und nachmachen.
Ja, und dann habe ich noch ein Google Ads Script verlinkt für alle Leute, die einen Google Ads Account haben, betreiben oder mehrere davon. und automatisiert dafür sorgen möchten, dass es eine Tracking-Vorlage gibt, damit auch bei den Google Ads-Kampagnen künftig UTM-Parameter dranhängen, weil, und darüber hatten wir auch beim letzten Mal schon gesprochen, es ja dummerweise Probleme gibt, wenn man sich darauf verlässt, dass die Google Click-ID dafür sorgt, dass man bei Google Analytics 4 im richtigen Kanal landet.
Mhm.
Oder dass es da nicht sowas gibt wie Organic in Klammern als Kampagnenname bei Google CPC, was total blödsinnig ist.
Mhm.
Ja, das dazu.
Ja. Ist das polnisch?
Was
die,
denn?
Das kann
sein.
Okay.
Ja, aber das Skript funktioniert trotzdem.
Mhm. Für maximal 50 Accounts steht da.
Mir ist gar nicht angeboten worden, das zu übersetzen aus irgendeiner Sprache.
Aber mir auch nicht. Darum dachte ich, vielleicht wüsstest du das, aber
ja. Nein, tatsächlich nicht.
Okay.
Ja.
Dann Gunnar Griese hast du vorhin schon angesprochen, der scheinbare Allesgewinner bei dem Analytics Pioneer Summit, ist zurück in seinem Blog. Er hat ja gewechselt zu IHS Nordic in dem Blog vor einem halben Jahr, seine Beiträge. Mehr holprig als sonst was. Und jetzt ist er zurück auf seinem eigenen Blog und ist auch
du
nicht
fandest
mehr
bei... Du fandest es auch schade ein bisschen, wenn ich mich recht entsinne? Hattest du das auch angesprochen?
Ja, weil das meistens nicht gut endet. Also wenn dann plötzlich das in so einem großen Konglomerat ist, weil dann irgendjemand wieder was mitredet oder sonstiges. Von daher finde ich es gut, wenn solche Menschen immer ihren eigenen Blog haben, ohne dass jemand irgendwie noch irgendwelche Quality-Richtlinien drüber schmeißt oder Design-Dingstens oder irgendwas. Von daher finde ich es schön, Gunnar Griese, ich kenne ihn nicht. Der spricht Deutsch, oder? Spricht er Deutsch? Ich weiß
ja,
es nicht.
Ja.
Okay. Weil er war ja mal bei Trecken und jetzt, dann war er ja in Dänemark und jetzt, wo auch immer er jetzt gerade sitzt, Glückwunsch zur Gründung. Er ist jetzt sozusagen selbstständig und ja, finde ich cool. Und hat was veröffentlicht zur Firestore im Google Tag Manager Server-Side. Ja.
Ich glaube, auch da gibt es leichte Überschneidung mit dem Pantheon.
Bestimmt.
Mich beim
ja, ich schau mal da rein. Das ist
Durchblättern
das,
gesehen. Und wenigstens mal die Namen merken, dann kann man immer schlau wirken. Letztens hatte mich jemand gefragt, das ist bestimmt genau das gleiche wie Tralala. Und ich sag so, okay, keine Ahnung, ich kenne Tralala nicht. Und dann war das auch eins von diesen Mitgliedern des göttlichen Repositories.
Hm. Okay, aber wir wollen jetzt keine Sagen erzählen oder so.
Nein, müssen wir nicht.
Wir sind hier nicht bei Couple of. So, Reporting Identity in GA4 hast du, glaube ich, von Cardinal Pass noch einen Artikel reingeschmissen in unsere Shownotes mit von.
Genau, die haben ja sowieso jetzt diesmal nicht so furchtbar viel. Da ist auch ein bisschen Urlaub, da haben die nicht so viel veröffentlicht. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht nochmal ein guter Reminder, darauf hinzuweisen, dass die Reporting Identity, auch wenn wir es schon ein oder zweimal gesagt haben, ja heute nicht mehr ganz so kritisch ist wie früher. Ne? Das Problem war ja hauptsächlich, dass wir da ganz viel Grenzwertfunktionen angewendet gesehen haben und irgendwie verstümmelte Reports hatten, sobald irgendwie Signals damit drin war, ist jetzt eh nicht mehr verfügbar als Option. Insofern kann man vielleicht tatsächlich drüber nachdenken, was anderes zu nehmen als Device-Based.
Mhm.
Wichtig aber zu wissen ist, es gibt keine Einstellung per User. Und da würde ich auch nochmal darauf hingewiesen, wenn du es umstellst, gilt's für alle. Und deswegen halte ich das auch für eine der Geschichten, die man irgendwo eigentlich in so ein von wahrscheinlich niemandem geführten Analytics-Tagebuch oder sowas eintragen sollte.
Ja. Sonst wundert man sich.
Sonst wundert man sich, warum die Reports, die man letzte Woche gezogen hat, jetzt so ganz anders aussehen. Obwohl der Unterschied ja normalerweise marginal ist. Ne? Auch in den Empfehlungen steht, für wen ist was richtig. Also selbst wenn ich User habe, die vielleicht eine etwas längere Journey haben und die vielleicht über mehrere Devices daherkommen, heißt es ja nicht, dass wenn ich das dann nachher auf Blended gestellt habe, dass das Problem für mich gelöst ist. Die Wiedererkennung cross-device. Also das ist, wird immer ein Problem bleiben und das wird auch nicht besser oder einfacher werden. Der Anteil an Leuten, die auf den beiden Devices dann auch angemeldet sind bei Google mit dem gleichen Konto und wo das dann auch wirklich funktioniert, ist, wenn man die Daten mal vergleicht, in der Regel sehr gering.
Kann man schon Explorations sich angucken.
Ja. Jo, das ist der Reporting Identity.
Ja, und jetzt haben wir noch, die Simo-Ecke ist wieder da. Sie war ja weg, jetzt ist sie
wieder
da.
Jetzt ist die Simo-Ecke wieder da, jetzt haben wir sie wieder aufmachen dürfen.
Mhm.
Temporär also wieder da, also beim nächsten Mal einfach wieder, wenn da wieder was erscheint, dann weisen wir darauf hin. Aber diesmal waren es gleich zwei. Deswegen werdet ihr die eingerückt in den Shownotes finden, in der temporär wieder aufgemachten Simo-Ecke. Und in beiden Beiträgen geht es um das Thema Piwik Pro und Server-Side GTM. Im Großen und Ganzen. Mhm. Und wie das Ganze funktioniert und wie es gedacht ist mit den Templates, die da entstanden sind, weil Simo hat da kräftig dran rumgeschraubt. Und es gibt jetzt auch einen Client zum Beispiel, wenn ich mich recht entsinne, kannst du jetzt auch Piwik Pro empfangen. Und das alles wird in den beiden Blogbeiträgen beschrieben. Ja. Also die Anleitung mehr oder weniger. Ich hatte nämlich gesagt, so, ich fand es ein bisschen mau, was da so bei GitHub in der README steht. Und dann hieß es, nein, es gibt ja super Beiträge von Simo. Stimmt, dann muss man die vielleicht wenigstens in der README verlinken, weil wenn du jetzt auf GitHub darauf stößt, hast du erstmal nicht viel in der Hand. Aber ja, funktioniert.
Ja, okay. Dann werden wir unseren Fundstück soweit durch.
So ist es.
Auch mit der Zeit schon weit. Noch gar nicht so weit. Doch, ne.
Hast du eigentlich noch eine spontane Podcast-Empfehlung? Sonst lassen wir die Rubrik diesmal.
Nee, keine spontane. Nein.
Dann habe ich noch einen Tipp des Monats. Lustig, weil du ja oben auch schon von Tidy geredet hast. Jetzt haben wir das Thema Tidy Modeling. Und zwar Tidy Modeling with R. Gibt es als freie Lektüre von O'Reilly. Ich sag immer wieder O'Reilly, das ist mir egal. Ich habe irgendwann mal so eine, gibt ja ganz viele, sagen wir mal, verhunepiepelte Versionen von O'Reilly Buchcovern, weil die da immer irgendwelche Tiere drauf haben und so weiter. Ne? So. Und irgendjemand macht das eigentlich regelmäßig und da steht dann statt O'Reilly in der Regel O'Reilly. Und ich fand das so einschlägig, dass sich das bei mir im Kopf festgesetzt hat. Das heißt, O'Reilly kann ich gar nicht mehr normal denken. Das ist für mich immer der O'Reilly Verlag.
Really?
Tatsächlich, ja. Und da ist dieses von mir genannte Buch erschienen und man kann es unter einer bei uns in den Shownotes zu finden URL kostenlos im Browser lesen. Ist bei mir einfach in der Leseliste, sagen wir mal so. Wenn man sich nicht furchtbar viel mit Datenmodellierung und oder R auseinandersetzt, ist es wahrscheinlich
super langweilig.
Nicht die beste Gelegenheit, damit anzufangen. Ja, so. Aber vielleicht auch doch, wissen wir nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Gut, das war der kurze Tipp des Monats und dann sind wir bei den Terminen angekommen.
Termine. P4M.
Privacy for Marketers war so eine Veranstaltung, wo ich da auch unter anderem die Freude hatte, was zu stammeln auf Englisch. Ich habe mir weislich überlegt, also lange überlegt, ob ich diesen Link hier überhaupt die Playlist hier in die Shownotes reinpacken will, weil ich muss mich immer für mich selber, das ist dann nicht mal Fremdschämen, ich muss mich da für mich selber schämen, wenn ich mir so ein Video angucke, wo ich dann Englisch stammel. Mhm. Aber ich glaube, inhaltlich ist die Playlist trotzdem wertvoll und jetzt freigegeben für alle, deswegen kann man sich das jetzt da angucken, wenn man möchte. Nächster Termin ist der 7.10., nicht mehr lange hin.
Ja, da sehen wir beide uns auf jeden Fall im der, wie heißt das Ding?
Im Stadion. Rhein-Energiestadion. Ja, da muss ich dir das als Gladbacher und im Kölner sagen, wie Rhein-Stadion heißt. Und ich interessiere mich noch nicht mal für Fußball. Schlimm.
Da gibt es von mir einen Vortrag übrigens, direkt vor dem Superpanel, das heißt kurz vor Schluss von mir zu Stolpersteinen bei GR4 natürlich. Bei der Umstellung.
Genau. Da sind nämlich noch genügend zu Hause vorhanden. Und dann setzt ihr euch vor den Rechner vom 9. bis 11. und tut euch den Measure Summit rein.
Oh, ich muss auch die Videos vom letzten Jahr gucken.
Ja. Hab ich noch gar nicht. Also, wie immer, hier die Option, sich einfach kostenlos zu registrieren, live dabei zu sein oder für ganz schmalen Taler die Aufzeichnungen einfach zu kaufen, wie der Michael es immer tut, sehr löblich.
Mhm. Meistens.
Gut. Das war der Measure Summit. Dann ist schon das nächste Ding, GTM Forward am 15.10. Da geht's allgemein um Marketing-Templates und die Template-Community-Gallery, alles rundherum. Da darf ich was zu Clients erzählen. Auch da wird auf Englisch gestammelt. Kommt gerne vorbei und schämt euch für mich mit. Ähnliches gilt für den Piwik Pro Day am 22.10. Es gibt den allerersten von Piwik Pro veranstalteten Piwik Pro Day, auch eine 100% kostenlose und rein virtuelle Veranstaltungsgeschichte mit Themen rund um Piwik Pro. Ich erzähle da was zu der API und wie man da am einfachsten meiner Meinung nach reinkommt, wenn man auf Daten zugreifen möchte und damit nachher was zu visualisieren oder so.
Und am 16.11. ist dann noch das Measure Camp in Brüssel.
Genau.
Und dann ist bald Weihnachten.
Da ist bald Weihnachten. Da ist dann meine MeasureCamp-Reise auch zu Ende und dann auch zumindest mal für mich das Konferenzjahr. Es gibt ja dann noch Dinge, die danach noch stattfinden, eigentlich, und mit ziemlicher Sicherheit. UMX ist, glaube ich, auch noch später.
Oh ja.
Und naja, auch im Dezember finden irgendwelche Dinge statt, glaube ich. Ich wüsste jetzt nur gerade nicht, welche.
Nikolaus?
Nikolaus, ja.
So. Weihnachten.
Analytics Nikolaus.
Silvester. Das sind alles Dinge, die da stattfinden. Und was stattfinden kann, natürlich euer direktes Feedback. Das kann natürlich entweder direkt in die Kommentare unter den Beitrag in den Shownotes unter termfrequenz.de bei Beyond Page Views oder aber über LinkedIn uns anschreiben oder einfach ganz laut rufen oder E-Mail an podcast@analytics.de. Ihr wisst schon, wie ihr uns erreichen könnt, wenn was ist.
Damit schließen wir den Stammtisch für diesen Monat wieder.
Genau. Dann bis dann. Ciao.
Ciao.